Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Diesmal widmen wir uns ganz Ihrem Thema, dem Dienstrecht im öffentlichen Dienst in Deutschland. Sie haben uns dafür einen Lehrbrief für angehende Verwaltungsassistenten an die Hand gegeben. Unsere Aufgabe ist es jetzt, ja, die Essenz aus diesem Lehrbrief für Sie herauszufiltern. Was muss man wissen, wenn man im öffentlichen Dienst als Beamter oder Beamtin startet oder starten möchte? Wir bringen die wichtigsten Punkte mal auf den Tisch, damit Sie einen klaren Durchblick gewinnen, ohne jetzt den ganzen Text wälzen zu müssen.
Genau darum geht's. Wir schauen uns die Struktur an und die Kernideen des Beamtenrechts, so wie sie in Ihren Unterlagen eben beschrieben sind. Angefangen bei den rechtlichen Wurzeln bis hin zu den Unterschieden, ja, zwischen Beamten und Angestellten. So bekommen Sie ein stabiles Fundament, hoffentlich.
Dann legen wir los mit diesem Fundament. Wo kommt das Beamtenrecht eigentlich her? Im Lehrbrief wird ja direkt das Grundgesetz genannt, Artikel 33. Das scheint ja eine ziemlich zentrale Rolle zu spielen.
Absolut. Artikel 33 ist da wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Er legt gleich mehrere wichtige Dinge fest. Zum Beispiel garantiert Absatz 5 das Berufsbeamtentum als Institution nach hergebrachten Grundsätzen.
Mhm.
Das bedeutet, der Kern des Systems steht unter Verfassungsschutz und kann nicht einfach, naja, per Gesetz abgeschafft werden.
Hergebrachte Grundsätze, das klingt fast ein wenig altertümlich. Was verbirgt sich dahinter denn konkret laut Ihrem Lehrbrief?
Das sind so die Prinzipien, die das Beamtentum prägen. Ihr Lehrbrief nennt da zum Beispiel das Leistungsprinzip. Es soll also nach Eignung und Leistung gehen. Dann die Anstellung auf Lebenszeit, die besondere Treuepflicht, Neutralität im Amt, das Streikverbot.
Ah ja.
Dass es ein Hauptberuf ist, die Fürsorgepflicht des Dienstherrn. Das Alimentationsprinzip, also die angemessene Bezahlung, da kommen wir sicher später noch drauf, die sorgt ja immer wieder für Diskussionen. Und eben das Laufbahnprinzip.
Okay. Und was regelt Artikel 33 noch Wichtiges für den öffentlichen Dienst? Der hat ja noch mehr Absätze.
Richtig, da ist zum einen der Funktionsvorbehalt in Absatz 4. Der besagt, dass Aufgaben mit staatlicher Autorität, sogenannte hoheitliche Aufgaben, in der Regel Beamten übertragen werden sollen. Das ist auch ein Grund für diese bekannte Zweiteilung im öffentlichen Dienst. Beamte hier, Tarifbeschäftigte dort.
Verstehe.
Und ganz entscheidend sind dann Absatz 2 und 3. Sie fordern den gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern für alle Deutschen und die Auswahl rein nach Eignung, Befähigung und Leistung. Das ist diese berühmte Bestenauslese.
Verstanden. Das Grundgesetz gibt also den Rahmen vor. Aber wer macht die Detailgesetze? Das ist ja sicher komplexer geregelt, oder?
Ja, das wurde durch die Föderalismusreform neu sortiert. Der Bund ist jetzt zuständig für die grundlegenden Statusrechte und Pflichten, also Dinge wie, welche Arten von Beamtenverhältnissen gibt es, wie funktioniert ein Wechsel zwischen Bund und Ländern. Dafür wurde das Beamtenstatusgesetz, kurz Beamt-StG, geschaffen. Das gilt seit 2009 für alle Beamten der Länder und Kommunen.
Aber nicht für alles, oder? Sie sagten, die Länder haben auch noch was zu sagen.
Richtig, genau. Ausdrücklich ausgenommen sind nämlich Laufbahnen, Besoldung, also das Gehalt, und die Versorgung, sprich Pension. Das regeln die Länder selbst. Deshalb gibt es neben dem Beamt-StG eben 16 Landesbeamtengesetze und noch Spezialgesetze dazu. Ihr Lehrbrief nennt ja Beispiele für Niedersachsen, wie das NBG oder das NBSG.
Ah, okay.
Und für die Bundesbeamten gibt es parallel das Bundesbeamtengesetz, das GBG. Das Ganze ist, wie im Lehrbrief richtig steht, Teil des öffentlichen Rechts. Genauer gesagt, besonderes Verwaltungsrecht.
Dann zoomen wir mal rein. Was genau ist dieses Beamtenverhältnis? Ihr Lehrbrief nennt es ja ein öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis. Was macht dieses Verhältnis so besonders im Vergleich zu einem, sagen wir mal, normalen Job?
Ja, die Begriffe treffen den Kern eigentlich ganz gut. Öffentlich-rechtlich heißt, es wird nicht verhandelt wie ein Arbeitsvertrag, sondern der Staat regelt das einseitig, durch Gesetz oder Verwaltungsakt. Es gibt da ein klares Über- und Unterordnungsverhältnis.
Und dieses Dienst- und Treueverhältnis? Das klingt nach, ja, nach mehr als nur Arbeit gegen Geld.
Und eben die besonderen Pflichten auf beiden Seiten. Die Beamten schulden dem Staat eine ganz besondere Treue, müssen neutral sein, sich voll einsetzen. Im Gegenzug hat der Dienstherr aber auch eine besondere Fürsorgepflicht, die über das übliche Maß hinausgeht.
Und wie wird das formal?
Formal begründet wird dieses Verhältnis durch die Aushändigung einer Ernennungsurkunde. Das ist ein sehr wichtiger, ja, fast symbolischer Akt.
Wer darf denn überhaupt Beamte haben? Der Lehrbrief spricht vom Dienstherrn und der Dienstherrnfähigkeit.
Genau, Dienstherr ist sozusagen der Arbeitgeber im öffentlichen Sektor, der Beamte haben darf. Klassischerweise sind das natürlich Bund, Länder, Gemeinden und Landkreise. Aber auch andere öffentliche Einrichtungen, wie manche Unis oder Körperschaften, können das sein. Aber nur, wenn ihnen diese Dienstherrnfähigkeit extra verliehen wurde. Das steht in § 2 Beamts-DG.
Aha.
Das ist also nicht selbstverständlich für jede öffentliche Organisation.
Im Lehrbrief stolpert man immer wieder über den Begriff Amt. Das scheint ja mehr zu sein als nur die konkrete Tätigkeit, die man da macht.
Ganz genau, das ist ein wichtiger Unterschied. Der Lehrbrief differenziert hier auch sehr klar, das ist gut. Es gibt nämlich das Amt im statusrechtlichen Sinne. Das ist quasi der Rang, die Position in der Hierarchie. Definiert durch die Amtsbezeichnung, also zum Beispiel Stadtinspektor, die Laufbahngruppe und die Besoldungsgruppe. Dieses Statusamt, das bekommt man durch Ernennung verliehen.
Okay, das ist die eine Seite. Und die andere?
Das ist das Amt im funktionellen Sinne. Das beschreibt die konkrete Aufgabe, die man hat. Hier unterscheidet Ihr Lehrbrief sogar nochmal, finde ich gut, zwischen dem abstrakt funktionellen Amt. Das ist so der allgemeine Aufgabenkreis, zum Beispiel Sachbearbeitung im Ordnungsamt. Und dem konkret funktionellen Amt, das ist dann der spezifische Dienstposten, also ganz konkret Sachbearbeiter für Gewerbeanmeldungen Zimmer 12.
Einleuchtend. Einer dieser hergebrachten Grundsätze vom Anfang war ja das Laufbahnprinzip. Wie prägt das den Werdegang eines Beamten? Was bedeutet das praktisch?
Das Laufbahnprinzip strukturiert die gesamte Karriere. Die Idee dahinter ist ein geordneter Weg. Man steigt nach einer spezifischen Ausbildung oder einem Studium ein, bewährt sich dann, sammelt Erfahrung und steigt idealerweise durch Leistung und Beförderung in verantwortungsvollere und natürlich auch höher bezahlte Ämter auf. Das Laufbahnrecht legt dafür die Regeln fest. Welche Bildung braucht man für welche Ebene? Wie läuft die Ausbildung ab? Der Vorbereitungsdienst? Wann kann man befördert werden? All das.
Und wie sehen diese Laufbahnstücke typischerweise aus? Ihr Lebverstell deutet ja verschiedene Ebenen und auch Richtungen an.
Ja, man kann sich das gut zweidimensional vorstellen. Vertikal gibt es die Laufbahngruppen. Die hängen vom Bildungsabschluss ab. Klassisch, so wie beim Bund zum Beispiel, sind das vier: einfacher, mittlerer, gehobener und höherer Dienst. Interessant ist aber die Reform in einigen Ländern, wie eben Niedersachsen, das Ihr Lehrbrief ja erwähnt. Dort gibt es nur noch zwei Laufbahngruppen, LG1 und LG2.
Ah, okay. Und warum?
Das soll den Aufstieg und die Durchlässigkeit erleichtern. Man kann dann zum Beispiel direkt von A13 nach A14 befördert werden, was früher ein formeller Aufstieg mit Hürden gewesen wäre. Das ist also flexibler gedacht.
Verstehe. Das war die vertikale Dimension. Und die zweite?
Das ist horizontal die Fachrichtung, die orientiert sich an der Ausbildung und dem späteren Tätigkeitsfeld. Beispiele aus Ihrem Lehrbrief für Niedersachsen sind da Justiz, Polizei, allgemeine Dienste oder auch Steuerverwaltung. Beim Bund spricht man da eher von Laufbahnen, sowas wie nicht-technischer Verwaltungsdienst oder technischer Dienst, ist aber vom Prinzip her ähnlich.
Und die Eintrittskarte für so eine Laufbahn ist dann die Laufbahnbefähigung, richtig?
Es gibt aber auch, das ist wichtig, die Möglichkeit für andere Bewerber. Die können die nötige Qualifikation auch durch Berufserfahrung nachweisen. Das muss dann aber offiziell anerkannt werden, zum Beispiel durch den Landespersonalausschuss. Das ist eher die Ausnahme.
Ihr Lehrbrief nennt dann noch verschiedene Akteure im System: oberste Dienstbehörde, Dienstvorgesetzter, Vorgesetzter. Klingt ähnlich, ist es aber wahrscheinlich nicht. Können Sie das kurz einordnen?
Ja, das sind klar definierte Rollen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Das stimmt. Die oberste Dienstbehörde ist sozusagen die Spitze des Dienstherrn. Also zum Beispiel das zuständige Ministerium für Landesbeamte oder eben die Vertretung, der Rat für Kommunalbeamte. Der Dienstvorgesetzte ist dann derjenige, der für die Personalentscheidungen wie Ernennung oder Entlassung zuständig ist. Das ist oft der Behördenleiter, der Bürgermeister oder der Landrat bei Kommunen.
Und der Vorgesetzte?
Der Vorgesetzte ist dann, ja, ganz praktisch, der direkte Chef, der einem Anweisungen für die tägliche Arbeit gibt. Derjenige in der Hierarchie direkt über einem.
Alles klar. Wenn wir jetzt mal den typischen Weg eines Beamten durchgehen, welche Arten von Beamtenverhältnissen gibt es da laut Lehrbuch? Das fängt ja nicht gleich auf Lebenszeit an, nehme ich an.
Nein, genau. Das Beamtenstatusgesetz in den Paragraphen 4 und 5 listet die abschließend auf. Üblicherweise beginnt es mit dem Beamtenverhältnis auf Widerruf. Das ist meist während der Ausbildung der Anwärterzeit. Das ist auch das unsicherste Verhältnis, kann relativ leicht beendet werden. Danach folgt in der Regel das Beamtenverhältnis auf Probe. Da muss man sich dann bewähren, typischerweise 3 Jahre lang. Das Ziel ist natürlich das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Das ist der Normalfall für dauerhafte Aufgaben und bietet die höchste Sicherheit.
Gibt es noch andere?
Ja, seltener sind das Beamtenverhältnis auf Zeit, zum Beispiel für Wahlbeamte wie Bürgermeister in Niedersachsen oder auch für manche Führungspositionen. Und es gibt noch das Ehrenbeamtenverhältnis. Das ist dann aber unentgeltlich.
Der entscheidende Schritt auf diesem Weg scheint ja immer die Ernennung zu sein. Was macht diesen Akt so zentral?
Ja, die Ernennung ist, wie Ihr Lehrbrief das auch betont, ein sogenannter Verwaltungsakt. Also eine formale Entscheidung der Behörde, die den Rechtsstatus einer Person ändert. Sie ist rechtsgestaltend. Sie muss schriftlich per Urkunde erfolgen, mit einem ganz bestimmten Wortlaut, je nachdem, um was es geht, also Einstellung, Beförderung, Umwandlung von Probe auf Lebenszeit und so weiter. Das steht in § 8 Beamte SG. Und, ganz wichtig, sie wird erst wirksam, wenn die Urkunde auch willentlich angenommen wird.
Was sind denn die Hürden für so eine Ernennung? Da listet der Lehrbrief ja einiges auf. Kann man das irgendwie zusammenfassen? Was muss alles passen?
Ja, man braucht quasi die richtigen Voraussetzungen auf 3 Ebenen. Erstens formell. Die korrekte Urkunde, die zuständige Behörde muss handeln, Gremien wie der Personalrat müssen beteiligt werden. Zweitens sachlich, auf Seiten des Dienstherrn. Der muss überhaupt Beamte haben dürfen, also Dienstherrnfähigkeit besitzen und eine Planstelle im Haushalt muss da sein. Und drittens persönlich, beim Bewerber selbst. Das regelt § 7 Beamts-StSG. Dazu gehören in der Regel die Staatsangehörigkeit, meist Deutsch oder EU, die Verfassungstreue und natürlich die passende Laufbahnbefähigung für das Amt.
Und die Bestenauslese kommt sicher auch wieder ins Spiel.
Unbedingt. Immer wieder. Artikel 33 Grundgesetz, § 9 Beamts-StSG. Auswahl nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Diskriminierung wegen Geschlecht, Herkunft und so weiter ist dabei natürlich verboten. Das sagt auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.
Was passiert eigentlich, wenn bei diesem doch sehr formalen Akt der Ernennung Fehler passieren? Ist die dann einfach ungültig?
Nicht immer sofort. Aber es kann gravierende Folgen haben. Ihr Lehrbrief unterscheidet da im Grunde 3 Fehlerfolgen. Das ist ganz hilfreich. Im schlimmsten Fall liegt eine Nichternennung vor. Wenn also ganz elementare Dinge fehlen, zum Beispiel die Urkunde wurde nie übergeben oder der Dienst steht nicht drauf, dann gab es rechtlich gesehen nie eine Ernennung. Das ist nicht heilbar.
Okay, das ist der Extremfall.
Genau. Zweitens kann die Ernennung nichtig sein, nach § 11 Beamts-SGG. Das passiert bei schweren, aber gesetzlich genau definierten Mängeln. Zum Beispiel die falsche Form, fehlende Staatsangehörigkeit unter bestimmten Umständen. Dann ist die Ernennung von Anfang an unwirksam. Manchmal ist eine Heilung möglich, aber selten.
Und die dritte Möglichkeit?
Drittens kann eine zunächst wirksame Ernennung später zurückgenommen werden. Das steht in § 12 Beamts-TG. Das passiert, wenn nachträglich Gründe bekannt werden, die eine Ernennung eigentlich ausgeschlossen hätten. Klassiker, man hat bei der Bewerbung getäuscht oder eine relevante Straftat verschwiegen.
Und die Folge?
Die Folge ist in all diesen Fällen, es besteht oder bestand eben kein gültiges Beamtenverhältnis. Das ist natürlich heikel.
Wenn man dann aber richtig Beamter ist, was sind so die prägendsten Rechte und Pflichten, die der Lehrbrief da hervorhebt? Das klingt ja nach einem besonderen Verhältnis.
Das ist es, ja. Die ergeben sich direkt aus diesem Dienst- und Treueverhältnis. Die Kernpflichten sind schon ziemlich anspruchsvoll. Die stehen in den Paragraphen 33 bis 36 vom Beamtenstatusgesetz. Dazu gehört voller persönlicher Einsatz für den Beruf, politische Mäßigung und Neutralität, ganz wichtig, aktives Eintreten für die Verfassung, uneigennütziges Handeln, man soll achtungs- und vertrauenswürdig sein, Weisungen befolgen.
Aber man darf auch widersprechen, oder?
Ja, genau. Das Remonstrationsrecht gibt es, wenn man Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit einer Weisung hat. Man trägt auch selbst die Verantwortung für das eigene Handeln. Und Nicht zu vergessen, das Streikverbot gehört auch zu diesen Kernpflichten.
Das ist wirklich ein starkes Bündel an Pflichten. Gibt es darüber hinaus noch spezifische Nebenpflichten?
Oder das Verbot, Belohnungen oder Geschenke anzunehmen. Auch Regelungen zu Nebentätigkeiten gehören dazu.
Und das Ganze wird ja, glaube ich, auch mit einem Eid bekräftigt?
Richtig. Der Diensteid nach § 38 Beamts-StG. Der unterstreicht nochmal diese besondere Bindung und die Verpflichtung auf das Gemeinwohl.
Ist man als Beamter eigentlich für immer an seine Behörde oder seinen Dienstherrn gebunden? Oder gibt es auch Möglichkeiten, mal zu wechseln? Den Arbeitsort oder sogar den Arbeitgeber?
Ja, die gibt es durchaus. Ihr Lehrbrief stellt da drei Instrumente gut gegenüber. Da ist erstens die Abordnung. Das ist ein vorübergehender Wechsel zu einer anderen Dienststelle. Das kann auch bei einem anderen Dienstherrn sein. Man bleibt aber Beamter des ursprünglichen Dienstherrn, behält sein Amt und so weiter.
Und wenn es dauerhaft sein soll?
Dann kommt die Versetzung ins Spiel. Das ist ein dauerhafter Wechsel zu einer anderen Behörde, entweder beim selben oder bei einem anderen Dienstherrn. Hier wechselt man quasi den Arbeitgeber. Das Beamtenverhältnis als solches läuft aber weiter, wird fortgesetzt.
Okay, und das Dritte?
Das Dritte ist die Umsetzung. Das ist ein Wechsel des Dienstpostens, also des konkreten Arbeitsplatzes, aber innerhalb derselben Behörde. Das ist rechtlich gesehen keine große Sache. Eher eine interne Organisationsmaßnahme, kein Verwaltungsakt wie die Versetzung.
Ein Punkt, der natürlich immer interessiert: das Gehalt, die Besoldung. Da deutet Ihr Lehrbrief ja interessante Entwicklungen an, Stichwort Föderalismusreform.
Ja, das sah krass aus. Seit dieser Reform ist die Besoldung ja Ländersache, außer natürlich für die Bundesbeamten. Und das hat, wie Ihr Lehrbrief mit diesem Schaubild von 2017 für die Besoldungsgruppe A9 ja schön zeigt, zu wirklich erheblichen Unterschieden zwischen den Bundesländern geführt.
Ja, das sah krass aus.
Ja, damals zahlte Bayern am besten, sogar mehr als der Bund, während andere Länder gerade im Osten deutlich darunter lagen. Das ist ein echtes Problem und führt auch immer wieder zu Klagen vor Gericht. Wegen Verletzung des Alimentationsprinzips.
Was war das nochmal?
Das ist die Pflicht des Staates, seine Beamten und ihre Familien amtsangemessen zu bezahlen. Also so, dass sie standesgemäß leben können. Wenn die Unterschiede zu groß werden, sagen manche, ist das nicht mehr gewährleistet. Ein heißes Eisen, politisch wie juristisch.
Und woraus setzt sich die Besoldung typischerweise zusammen? Was steht da auf dem Gehaltszettel?
Kernbestandteile sind das Grundgehalt, das ist gestaffelt nach der Besoldungsgruppe und sogenannten Erfahrungsstufen. Früher war das mal das Dienstalter, heute zählt eher die Berufserfahrung. Dann kommt oft noch der Familienzuschlag dazu, je nach Familienstand und Kindern. Und eventuell noch Zulagen wie die allgemeine Stellenzulage.
Und Weihnachtsgeld.
Ja, Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld sind dann wieder komplett Ländersache und sehr, sehr unterschiedlich geregelt. Manche haben es ganz gestrichen, andere zahlen noch was.
Kommen wir mal zum Ende des Beamtenlebens sozusagen. Wie endet so ein Beamtenverhältnis? Die Vorstellung vom unantastbaren Beamten auf Lebenszeit ist ja doch weit verbreitet. Stimmt die so?
Naja, ganz so unantastbar ist es nicht, aber die Hürden für eine Beendigung sind schon hoch und die Gründe sind klar im Gesetz festgelegt. In den Paragraphen 21 fortfolgende des Beamtenstatusgesetzes. Ihr Lehrbrief nennt da im Wesentlichen vier Wege. Erstens, Entlassung kraft Gesetzes. Das passiert automatisch, zum Beispiel bei Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze oder wenn man die Staatsangehörigkeit verliert unter bestimmten Umständen.
Okay, automatisch.
Zweitens, Entlassung durch Verwaltungsakt. Das ist eine aktive Entscheidung des Dienstherrn. Zum Beispiel, wenn man den Diensteid verweigert oder wenn man dienstunfähig wird, aber noch nicht in den Ruhestand versetzt werden kann. Oder auch auf eigenen Antrag. Wichtig, Beamte auf Probe oder Widerruf können leichter entlassen werden, zum Beispiel bei Nichtbewährung.
Und die anderen beiden Wege?
Drittens gibt es den Verlust der Beamtenrechte. Das passiert auch automatisch, aber nur bei bestimmten schweren Straftaten. Also zum Beispiel Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bei Vorsatztaten. Und der vierte und häufigste Weg ist natürlich der Eintritt oder die Versetzung in den Ruhestand. Entweder weil man die Altersgrenze erreicht hat oder weil man dauerhaft dienstunfähig ist, also aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann.
Das bringt uns jetzt zum letzten Punkt, den Ihr Lehrbrief ja auch sehr prominent gegenüberstellt. Was sind denn nun die Kernunterschiede zwischen Beamten und den ja, normalen Angestellten im öffentlichen Dienst, die nach Tarifvertrag, also TVÖD zum Beispiel, arbeiten?
Ja, das ist eine wirklich wichtige Abgrenzung, die man verstehen muss. Der Hauptunterschied liegt ganz klar im rechtlichen Status. Beamte haben dieses öffentlich-rechtliche Dienst- und Treueverhältnis. Das wird durch Ernennung begründet und ist durch Gesetze geregelt. Beschäftigte, also die Angestellten, haben dagegen ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis. Das wird durch einen Arbeitsvertrag begründet und richtet sich nach Tarifverträgen wie dem TVÖD und den allgemeinen Arbeitsgesetzen.
Und was folgt daraus für die Praxis? Das muss ja Auswirkungen haben.
Oh ja, eine ganze Menge. Beamte haben zum Beispiel kein Streikrecht, Beschäftigte schon. Beamte kriegen Besoldung, die ist gesetzlich festgelegt und folgt diesem Alimentationsprinzip. Beschäftigte kriegen Entgelt, das ist tariflich oder vertraglich vereinbart. Dann die soziale Absicherung. Beamte sind nicht in der gesetzlichen Renten- oder Arbeitslosenversicherung. Dafür bekommen sie Beihilfe im Krankheitsfall und später eine Pension. Beschäftigte sind dagegen voll sozialversicherungspflichtig, zahlen also in Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung ein.
Und der Kündigungsschutz?
Der ist für Beamte auf Lebenszeit extrem hoch. Die können nur aus den gesetzlich genannten Gründen entlassen werden. Für Beschäftigte gilt das normale Arbeitsrecht, der Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz. Wobei es im TVÖD auch Regelungen zur Unkündbarkeit nach sehr langer Beschäftigungszeit gibt.
Also doch erhebliche Unterschiede.
Ja, definitiv. Und nicht zu vergessen, für Streitigkeiten sind auch unterschiedliche Gerichte zuständig. Für Beamte die Verwaltungsgerichte, für Beschäftigte die Arbeitsgerichte.
Das war jetzt wirklich ein Parforce-Ritt durch die Grundlagen des Dienstrechts, komprimiert aus Ihrem Lehrbrief. Man merkt deutlich, das ist wirklich eine eigene Welt mit ganz spezifischen Regeln, die sich doch stark vom üblichen Arbeitsverhältnis unterscheidet.
Absolut. Und was man vielleicht so als Gedanken mitnehmen kann, dieses System mit seinen hergebrachten Grundsätzen, also Lebenszeitprinzip, Alimentation und so weiter, das ist ja historisch gewachsen. Und es steht heute doch immer wieder in einem gewissen Spannungsfeld.
Inwiefern?
Naja, wie passt dieses doch recht starre System zu modernen Anforderungen? Also Forderungen nach mehr Flexibilität, vielleicht mehr Durchlässigkeit zur Privatwirtschaft oder auch einfach zu den Sparzwängen der öffentlichen Hand. Das sind Fragen, die die Diskussion um das Beamtentum heute prägen. Auch wenn die Grundfesten an sich sehr stabil sind.
Ein guter Punkt zum Weiterdenken, finde ich. Vielleicht auch eine Anregung für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich bei Interesse noch tiefer mit diesem doch komplexen Feld zu beschäftigen. Für den Moment hoffen wir aber, dass wir Ihnen die zentralen Punkte aus Ihren Unterlagen einigermaßen verständlich machen konnten. Vielen Dank für Ihre Zeit.